Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. Vergangene Woche, 10. März, vor dem Hotel Royal Pines Resort an der australischen Ostküste. Ein weißer Reisebus fährt mit Polizeigeleit im Schritttempo durch eine große Gruppe von Menschen. Und diese Menschen rufen: Save our girls, rettet unsere Mädchen. In dem Bus sitzt hinter abgedunkelten Scheiben das Fußballnationalteam der Frauen aus dem Iran. Hinter dem Team liegt die Asienmeisterschaft, an der es teilgenommen hat, und vor ihm eine strapaziöse Heimreise in den Krieg. Wenn die Leute vor dem Hotel sie denn lassen. Ronny, was war da los?
Ja, da hat sich fast schon etwas Historisches abgespielt, denn in diesem Bus saßen nicht alle, aber einige Fußballnationalspielerinnen des Irans. Vor dem Bus waren internationale Medien, waren Menschenrechtler, waren Aktivisten und waren auch ja ganz normale Leute aus der Umgebung, und die wollten mit ansehen, ob dieses Team letztendlich doch Australien verlässt, und konnten nicht glauben, dass einige Spielerinnen das Land verlassen wollten, denn zu jenem Zeitpunkt waren es 6 Spielerinnen, die in Australien bleiben wollten und die ein humanitäres Visum beantragt haben. Und die anderen, die in den Iran dann wieder zurück wollten, ob das freiwillig oder unfreiwillig war, ja, das steht zur Frage. Aber sie stehen zumindest vor einer sehr unsicheren Zukunft.
Die Geschichte des iranischen Frauenfußballteams zeigt auf jeden Fall, Sport und insbesondere der Fußball sind hochpolitisch, besonders in autoritär regierten Ländern wie dem Iran. Und es braucht eine ganze Menge Mut, um sich selbst mit vergleichsweise kleinen Gesten Gehör zu verschaffen. Welche Gesten das sind und welche Folgen sie haben, das bespreche ich mit dem Sportkorrespondenten Ronny Blaschke. Ich bin Dominik Schottner. Ronny, Ausgangspunkt der Geschichte war ja diese Hymne hier. Das ist die iranische Hymne, das kennt man von Länderspielen, da wird es immer gespielt vor dem Spiel. Hier war es konkret das erste Spiel des iranischen Frauenteams beim Asiencup gegen Südkorea. Was war aber das Besondere?
Ja, das Besondere war, dass die iranischen Fußballerinnen vor dem Spiel nicht die Hymne mitgesungen haben. Und wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, ist es so, dass die allererste Pressekonferenz des iranischen Teams, da haben die Spielerinnen, auch die Trainerinnen, jegliche politische Fragen abgeblockt. Das war nämlich kurz nach dem Beginn des Angriffs auf den Iran. Und da habe ich vermutet, also das iranische Team will sich politisch völlig raushalten. Umso mehr war ich überrascht, dass dann die Spielerinnen die Hymne nicht mitsingen. Die Spielerinnen haben die Hymne nicht mitgesungen, und als die Kamera dann auf die Ersatzbank geschwenkt hat, hat man auch gesehen, dass das Begleitteam, also das Trainerteam, die Betreuer, ebenfalls nicht mitgesungen haben. Und das kann man sich denken, war international und auch im Iran, ja, hat große Schlagzeilen geschrieben.
Was ist deine Vermutung? War das Absicht?
Da so etwas in der iranischen Sportgeschichte schon öfter vorgekommen ist, würde ich sagen, dass das eine Reaktion war. Zum einen auf den Krieg, aber noch mehr würde ich sagen auf die Proteste im Januar, die sich in vielen Städten im Iran gezeigt haben und die dann brutal und mörderisch vom Regime niedergeschlagen wurden.
Kommen wir gleich noch dazu, inwiefern das nicht das erste Mal war, dass iranische Sportlerinnen und Sportler da ein Zeichen gesetzt haben. Hast es selber gesagt, das ist im Iran bemerkt worden, trotz des Krieges. Und ein bekannter Fernsehmoderator, der hat sich im Staatsfernsehen, ich sag mal, sehr ausgelassen über die Spielerinnen.
Das stimmt. Also der radikal-konservative Moderator Mohammed Reza Shahbazi hat die Spielerin als Kriegsverräterin bezeichnet. Auch das hat eine lange Tradition im Sport, dass Sportlerinnen, Sportler, die sich kritisch äußern gegen das Regime oder die ins Exil gehen, dass die enteignet, gefoltert oder eben wie hier sehr stark kritisiert werden. Damit wachsen die Sportler auf. Und der Moderator hat im Wortlaut gesagt, Zitat, in Kriegszeiten ist es der Gipfel der Schamlosigkeit und des Verrats, dorthin zu gehen und sich zu weigern, die Nationalhymne zu singen. Und er hat eine angemessene Bestrafung, ja, wie er sagte, gefordert. Diese, Zitat, Schande des schamlosen Verrats, das müsse doch bestraft werden, und es sollte vermutlich auch für andere Sportlerinnen und Sportler eine große Warnung für die Zukunft sein.
Fällt dir irgendeine andere Deutung ein als die, dass das eine Drohung war?
Nein, im Prinzip hat der Moderator eben an die lange Geschichte angeknüpft, der Athleten, die ja getötet wurden, die gefoltert wurden. Es gab den Ringer Navid Afkari oder den Karateka Medika Rami, die wurden erst vor wenigen Jahren hingerichtet. Auch das waren globale Schlagzeilen. Ich glaube, das spielt dann immer mit, wenn Sportlerinnen und Sportler des Iran in der Gegenwart oder eben auch in der Zukunft international unterwegs sind, dann wissen sie immer, sie werden auch als Botschafter und Botschafterinnen der Islamischen Republik betrachtet und sich keinesfalls gegen das Regime zu äußern.
Was war die Reaktion der Spielerinnen in Australien auf diese Wutrede des Moderators?
So ziemlich das Gegenteil von dem Nichtsingen der Hymne. Also im zweiten Spiel gegen Australien und vor dem dritten Spiel gegen die Philippinen haben sie die Hymne mitgesungen. Und mehr noch, sie haben die Hand an ihre Stirn geführt und salutiert. Also eine klare militärische Geste. Die könnte man natürlich so deuten, als ob sie plötzlich das Militär unterstützen in der Abwehr gegen die USA und Israels. Aber klar, der Eindruck liegt nahe, dass es auf Druck passiert, auf Druck der Begleiter, auf Druck des Regimes. Und ja, vielleicht sind da noch ganz andere Sachen passiert.
Jetzt hat nicht nur das Regime die Bilder vom Eröffnungsspiel gesehen, sondern auch die Welt. Es wurde komplett grell ausgeleuchtet, sonst hätte man vielleicht gar nicht mitbekommen, dass es diesen Asien-Cup gibt. Und in diesem Scheinwerferlicht, sage ich mal, hat sich die Lage dann zugespitzt. Wie nämlich?
Es war für 2-3 Tage waren es wirklich Weltnachrichten, nicht nur in Australien, sondern das ist eigentlich in fast vielen, vielen Ländern sehr intensiv diskutiert worden. Der Antisklaverei-Beauftragte des Bundesstaates New South Wales hat vorgeschlagen, man müsse doch auch die Begleiter des Iran untersuchen. Vielleicht hat man sogar die Freiheitsrechte der Spielerinnen im Hotel dort eingeschränkt, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass nicht nur die Begleiter das Team eingeschränkt haben, sondern dass ihre Kommunikation kontrolliert wurde. Soziale Medien, Telefonate, Messenger-Dienste mit der Heimat. Und spätestens als sich dann US-Präsident Trump eingeschaltet hat und auf seinem Messenger-Dienst Truth Social gefordert hat, dass die australische Regierung doch bitte schön die Spielerinnen schützen möge. Ja, da war es dann wirklich in der Weltpresse und dann hat auch noch Reza Pahlavi, der Sohn des Schahs, auf X gefordert, dass Australien dort die Spielerinnen schützen möge und dann ging es Schritt für Schritt weiter.
Und dann hat die australische Regierung auch die Spielerinnen geschützt. Was ist passiert?
Die australische Regierung hat sich zunächst zurückgehalten, was man im Nachhinein verstehen kann, weil sie natürlich sich um Formalitäten kümmern kann. Und die Migrationsbeauftragte Nagme Danai hat dann unterschiedliche Interviews danach skizziert, wie schwierig es gewesen ist, an die Spielerinnen überhaupt ranzukommen. Man hat also Beamte im Hotel, auch in Zivil, die waren dort aktiv, die haben mit den Spielerinnen versucht zu kommunizieren. Man hat dann zumindest 5 Spielerinnen in einen privaten Raum locken können, wenn man so will. Und dann hat die Migrationsbeauftragte auch gesagt, wie ängstlich und wie auch juristisch unwissend die Spielerinnen gewesen sind. Die wussten nicht, was Asyl ist. Die meisten konnten auch kein Englisch. Und dann haben sie denen zumindest gesagt, hier, ihr seid vermutlich Gehirn gewaschen, hier passiert euch nichts. Einige Spielerinnen hatten sogar Angst vor australischen Polizisten, weil sie sich an die iranischen Polizisten erinnert gefühlt haben. Und die 5 zumindest haben dann ein humanitäres Visum unterzeichnet. Der Innenminister Burke hat es ihnen ausgestellt und darüber waren die Spielerinnen dann sehr froh.
Und Burkes Chef, der Premier Anthony Albanese, der hat sich dann auch nochmal vor die Presse gestellt.
Australians have been moved by the plight of these brave women. They're safe here and they should feel at home here.
Ronny, 2021 hat Australien schon mal einem kompletten Fußballteam, nämlich der afghanischen Frauenmannschaft, Asyl gewährt. Haben denn auch andere Iranerinnen jetzt dieses Angebot angenommen auf Hilfe?
Ja, da ging es eigentlich fast Schlag auf Schlag. Erst am Anfang hieß es, 5 Spielerinnen haben Asyl beantragt, dann 6, dann hat sich eine Spielerin offenbar wieder umentschieden, dann waren es am Ende 7. Also aktuell ist es, glaube ich, ein fließender Stand, zumal das Team zunächst von der Gold Coast nach Sydney gereist ist und von dort dann nach Kuala Lumpur, also die Hauptstadt von Malaysia. Und es gab auch eine große Debatte, wie man es schaffen könnte, allen Spielerinnen zumindest eine unabhängige Rechtsberatung anzugedeihen. Also dann haben australische Medien auch am Flughafen gewartet, haben mit den Passagieren gesprochen. Man wollte immer mehr wissen. Auf jeden Fall sind denn einige Spielerinnen, wir wissen nicht genau, wie viele, in Kuala Lumpur gelandet. Dort wurden sie dann wiederum von dem iranischen Botschafter in Malaysia empfangen, sogar auf dem Flughafen. Und der hat ihnen dann in Aussicht gestellt, ihr werdet wie Prinzessinnen im Iran erwartet. Und auch eine Spielerin hat sich da an der Öffentlichkeit gezeigt. Also, das Regime der Islamischen Republik möchte um jeden Preis verhindern, dass sich prominente Stimmen im Ausland, im Exil gegen das Regime äußern, um vielleicht den Druck noch stärker werden zu lassen. Denn das ist auch immer wieder passiert und der Sport, der so viele soziale Milieus erreicht. Also ist eine große Gefahr, dass vielleicht so dieser Kampf um die Öffentlichkeit hier auch gefochten wird. Und der ist noch nicht zu Ende.
Wir sind gleich zurück. Sie wünschen sich die Sicherheit eines Schweizer Vermögensverwalters, aber mit tiefen Kosten und persönlicher Strategie? Probieren Sie es digital mit Truewealth. Neu mit dem Geschenkgutschein für das ETF-Kinderportfolio. www.truewealth.ch.
Ronny, die Geschichte der iranischen Fußballerinnen, die ein mutiges Zeichen gegen ihre Regierung gesetzt haben, ist kein Einzelfall. Du hast es an der einen oder anderen Stelle auch schon mal angerissen. Welche gibt's denn noch?
Ja, die Exilanten, die sind eine starke Stimme. Der berühmteste ist ein Fußballer, das ist Ali Karimi, der auch mal Anfang der Nullerjahre für den FC Bayern gespielt hat, der zunächst nach Dubai und nun offenbar in die USA geflohen ist und fast 15 Millionen Menschen auf Instagram erreicht, fast stündlich postet und die Diaspora dort bedient. Aber es gibt auch weniger bekannte Sportlerinnen aus ganz unterschiedlichen Sportarten, aus dem Judo, aus dem Schach, die, so hört man, auch im Exil teilweise auch vom iranischen Geheimdienst weiterhin belagert werden. Es hat einen prominenten Fall auch gegeben von einer Sportlerin, die 2022 die iranische Fahne bei den Olympischen Winterspielen getragen hat und die dann Asyl in Deutschland beantragt hat. Das ist Atefeh Ahmadi und die ist dann überraschend 2025 wieder in den Iran zurückgekehrt.
Warum?
Ja, es hat sie mit einer pathetischen Nachricht auf Instagram begründet, sie möchte wieder in den Schutz des obersten geistlichen Führers. Also seltsam, wollte sich zunächst für Freiheitsrechte stark machen, geht dann zurück in den Iran. Kann man nur vermuten, ob vielleicht ihre Freunde, ihre Familienmitglieder, andere unter Druck geraten sind. Denn das schwebt über allen. Es gibt auch Sportlerinnen und Sportler, wenn sie dann international für den Iran bei Sportereignissen starten möchten, müssen manche auch Garantien hinterlegen, Vermögenswerte. Ja, teilweise wird auf Wohnungen geachtet und so. Und berühmte Fußballer wie Ali Karimi, wie andere, wie auch aktuelle Nationalspieler, kann passieren, dass sie dann ihre Vermögenswerte im Iran, dass sie einfach so eingefroren werden.
Jetzt hast du vorhin gesagt, die iranischen Fußballerinnen in Australien hätten am Ende dann nicht nur die Hymne mitgesungen, sondern auch militärisch salutiert. Wie eng ist denn die Verbindung insbesondere zwischen Fußball und dem Regime im Iran?
Sehr interessant, dass der Sport, der Fußball, eigentlich seit über einem Jahrhundert die Geschichte des Irans deutlich macht. Zunächst ein Symbol des Westens, ja, als der Iran sich vor über 100 Jahren unter dem alten Schah modernisieren wollte, Fußball als Symbol des Westens. Der Ayatollah nach der Revolution wollte Fußball verbieten, es war ihm zu westlich, ging natürlich nicht. Fußball war so unglaublich beliebt. Und in den vergangenen 15 bis 20 Jahren war der Fußball sehr eng angebunden an die Revolutionsgarden. Überall sitzen enge Vertraute der Garden in Vereinen. Auch im Fußballverband, das ist ein Instrument des Regimes und sobald sich Fußballer, Fußballerinnen dagegen positionieren, auch vielleicht etwas kryptisch Freiheitsbotschaften posten, weil es so deutlich nicht möglich ist, müssen sie um ihr Leben fürchten, um ihre Existenz, auf jeden Fall aber um ihren Job.
Ich frage das auch deswegen, weil die nächste Fußball-WM der Männer ja in dem Land stattfindet, das den Iran gerade angreift, nämlich in den USA, neben Mexiko und Kanada. Aber die allermeisten Spiele finden in den USA statt. Das stellt ja den Iran auf eine Weise vor ein Problem, oder? Wie sind die Reaktionen bislang?
aus Sicht des iranischen Fußballs fast schon tragisch, weil der Iran das erste Team war von allen 48, die sich für die WM 2026 qualifiziert haben. Iran wegen der internationalen Sanktionen hat große Probleme, Sponsoren und internationale Spiele zu finden. Und ausgerechnet jetzt findet die WM in dem Land statt, von dem der Iran angegriffen wurde. Vor allem in den USA, Mexiko, Kanada auch. Aber nun ja, es ist unwahrscheinlich, dass die iranische Mannschaft dort teilnehmen wird. Es gab auch vor dem Krieg schon gewisse Probleme, weil Donald Trump in seiner ersten Amtszeit die Revolutionsgarden als terroristische Organisation eingestuft hatte. Also Funktionäre und Spieler, die den Garden nahestehen, dürfen eigentlich nicht in die USA einreisen. Gilt übrigens auch mutmaßlich für den Kapitän des Teams, Mehdi Taremi, der hat bei den Revolutionsgarden seinen Wehrdienst abgehalten. Und jetzt, wenn man auf die WM schaut, zwei der drei Vorrundenspiele waren für Los Angeles geplant. Und wenn man mal nachschaut, da lebt die größte iranische Diaspora, also Proteste gegen das Regime wären sehr wahrscheinlich. Deswegen in den letzten Wochen hat sich schon angedeutet, das Regime wäre nicht traurig gewesen, wenn man die Mannschaft dort zurückzieht, weil es weltweit, global, international wieder Proteste geben würde. Und nun ist vermutlich so, dass die Mannschaft selbst zurückzieht, was für den Verband eine Strafe bedeuten könnte. Donald Trump hat das selbst auch gesagt, ja, der sagt, das ist vielleicht nicht sicher, hat es so sinngemäß mitgeteilt. Und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis das Team ausgeschlossen wird oder bis der Verband selbst zurückzieht.
Aber Stand jetzt ist das Team noch dabei.
Ja, noch ist es dabei und es ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen, dass bis zum Juni, am 11. Juni beginnt das Ganze, dass das Regime dann vielleicht doch fällt. Und vielleicht wäre das iranische Nationalteam dann nicht ein Symbol des Regimes, sondern doch ein Symbol eines Aufbruchs. Also bis dahin kann noch viel passieren. Deswegen wäre es vielleicht jetzt auch schon voreilig, da eine Entscheidung zu treffen.
Danke dir, Ronny Blaschke, für die Hintergründe und für deinen Besuch bei uns in der Redaktion.
Danke für die Einladung.
Stunden nach meinem Gespräch mit Ronny kam dann die Meldung, insgesamt 5 der 7 Mitglieder des iranischen Teams hätten sich nun dagegen entschieden, in Australien zu bleiben. Sie seien auf dem Weg in ihre Heimat Iran, darunter auch die Kapitänin des Teams, Sarah Ghanbari. Iranische Medien haben die Entscheidung begrüßt, die, Zitat, von tiefer Loyalität zur Heimat und der iranischen Flagge getragen sei. Über die genauen Beweggründe ist indes noch nichts bekannt. Das war unser Akzent und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, probiert doch mal unser Probeabo aus. Mehr Infos dazu gibt's in der Folgenbeschreibung. Ich bin Dominik Schottner, danke fürs Zuhören.